Gott spricht sofort. Denn ich habe dort gesessen und gedacht, nach diesem Lobpreis ist eigentlich jedes Wort zu viel. Und jetzt steht da, schönen Heimweg und gesegnete Woche. Das kann eigentlich nur Gottes Zeichen gewesen sein. Gott spricht. Gott hat heute Morgen gesprochen. Gott hat gesprochen, als ich da gesessen habe. Ich habe die Predigt vorbereitet. Ich habe die Predigt vorbereitet über so einen langen Zeitraum, wie ich das sonst eigentlich nicht mache. Aber ich habe es gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, gut gemacht, Thomas, das ist eine perfekte Predigt. Und gestern hat mich Gott auf die Probe gestellt. Der erste Punkt ist, was trennt dich von Gott? Gestern kam der Anruf von meiner Tochter, Papa, Papa, ich bin gestürzt. Und mit einem Mal nichts, Gott trägt und alles. Papa hochgesprungen wie ein aufgeschrecktes Huhn, ziellos durch die Wohnung gerannt. Erstmal in Hektik verfallen, was mache ich jetzt eigentlich? Keinen klaren Gedanken fassen können, bis dann meine Frau gesagt hat, bleib mal ganz ruhig, ich nehme jetzt die Klose, ich fahre rüber, wir gucken, was ist. Und Papa immer noch durch die Wohnung, von oben nach unten, von rechts nach links. Also auf Gott vertrauen war da überhaupt nichts. Ich habe mir komplett selbst im Weg gestanden. Ich habe an alles gedacht, bloß an Gott, an den habe ich nicht gedacht. Und das zog sich so durch, die sind dann abends gekommen, heute früh natürlich, wenn noch die Tochter mit gebrochenem Arm da ist und dann heulen natürlich die Kleinen und es ist so richtig schön Hektik. Das hat also nichts damit zu tun, dass man in absoluter Ruhe und Entspanntheit zur Gemeinde kommt. Jetzt hätte ich es ja eigentlich wissen müssen, ich habe mich ja auf die Predigt vorbereitet. Was passierte mit mir? Je größer der Geräuschpegel wurde zu Hause, desto mehr stiegen in mir die Wallungen. Bis dann zu dem Punkt, dass meine Frau sagte, wir verbreiten die Hektik, nicht die Kinder. Wieder ein Dämpfer. Und ich dann gedacht, Mensch, du hast dich doch darauf vorbereitet, du müsstest doch besser wissen. Und dann kommt der Spruch von heute früh. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen erstmal, danke. Und in diesem Moment habe ich gewusst, dass Gott mir nur zeigen wollte, dass ich ein ganz stinknormaler Mensch bin, der sich hier vorne hinstellt und Gottes Wort verkünden will und wenn es dann drauf ankommt, er rumrennt wie ein aufgeregtes Huhn und nicht weiß, was er machen soll. Also ich möchte nicht den erhobenen Zeigefinger haben. Ich möchte nur, dass wir daran denken, dass wir ohne Gott nichts sind. Das steht übrigens nicht in meiner Predigt, die ich weitergeschickt habe. Ja, da liegt's. Wir sind ja bei unseren Elia-Tagen. Auf welches drücke ich jetzt? Auf Rot, Weiß, Grün, Blau? Ach so. Aha, genau. Hingabe und Abhängigkeit von Gott, steh auf. Ich möchte mich nur auf die Verse 2 bis 7 beziehen. Nur auf die Verse 2 bis 7. Wer jetzt das Handout sucht, der kriegt das noch. Es war von meiner Seite ein leichter Kommunikationsfehler. Ich stelle das nachher sofort auf die E-Mail-Verteileradresse, sodass jeder das Handout kriegt. Dann hat das zu Hause. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach den Worten des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan floss. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Soweit der Weg von Elia nach seiner mutigen Tat bei Ahab. Wir haben es ja letzte Woche gehört. Ahab, der alles andere, denke ich, als gut zu sprechen war jetzt auf Elia. Bevor wir jetzt da mal durchgehen, möchte ich zu Beginn dann mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass du uns versorgst. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Und ich danke dir dafür, dass wir immer wieder neu aus deinem Wort lernen können. Ja, Herr, öffne du uns heute die Herzen und die Ohren und verankere das, was wir heute hören, ganz tief darin, dass wir es nicht vergessen und immer wieder auf dich schauen. Amen. Ja, Hingabe. Wird ja ständig verwendet. Hingabe, das ist ja das Einfachste von der Welt. Wenn ich etwas für etwas einstehe, dann gebe ich mich voll hin. Ich denke da zum Beispiel an Schalke-Anhänger oder an Dortmund-Anhänger. Um ganz Hingabe bei den Bayern-Anhänger zu machen, ist ja nicht so wild. Das ist nicht schwierig, die gewinnen sowieso immer. Aber wenn ich bei Dortmund zum Beispiel bin, auf dem Abstiegsplatz war, dann ist das schon schwierig, sich komplett hinzugeben. Das ist immer in der Welt. Sich einer Gemeinde komplett hinzugeben, das menschelt auch oft. Aber was ist jetzt eigentlich Hingabe? Jetzt habe ich mal ein bisschen geguckt und bin erschrocken, wie viele Versionen der Hingabe es gibt. Da gibt es einmal die Bedeutung der Überlassung, also Abtretung, Auslieferung, Entäußerung, Preisgabe. Dann haben wir die Bedeutung der Leidenschaft. Ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht. Leidenschaft. Wenn ich das als Deutschlehrer auseinandernehme, ist es nur etwas, was Leiden schafft. Aber auch hier Begeisterung, Eifer, Einsatz, Einsatzbereitschaft, Engagement, Entsagung, Feuereifer, Hingebung, Liebe, Aufmerksamkeit, Aufwand, Demut, Energie, Interesse. Gehen wir weiter. Opferbereitschaft. Ist noch nicht das Letzte. Alles gehört zur Hingabe. Verzicht, Verlust, Mut, Opfern, Übergabe ist immer noch nicht das Letzte. Ergebenheit, Entsagung, Eifer, Strebsamkeit. Alles das sind Bedeutungen von Hingabe. Ich habe jetzt nicht alle Wörter einzeln gezählt. Ich weiß aber genau, 90% mindestens fehlen mir davon noch. Die Hingabe. Hingabe und Abhängigkeit von Gott. Wenn wir uns unseren Text angeschaut haben, Elia geht von Ahab weg. Er geht aber nicht von sich alleine weg. Sondern ich denke, es ist für ihn eine ganz schwierige Situation gewesen. Denn ich denke, er war froh, dass er von Ahab erstmal weg war. Ja, er hat ja seinen Auftrag ausgeführt und dann hat er es so geschafft, dass er Ahab verlassen konnte. Ich denke, wenn er rausgegangen ist, das habe ich geschafft. Denn man wusste ja nie, wie so ein König reagiert. Es gibt ja so auch Kurzschlusshandlungen. Ne? Dann war nur das Zeichen zum Scharfrichter nebenan, zack, und dann war der Kopf ab. Also ich denke, Elia war froh, dass er raus war und Gott hat das wahrscheinlich auch erkannt, denn er sagte, und jetzt geh erst mal weg aus den Augen, aus den Sinn, verschwinde und verbirg dich. Also nicht setze dich irgendwo zur Ruhe, sondern verbirg dich, verstecke dich, verschwinde erst mal aus den Augen von Ahab. So, jetzt ist Elia losgezogen, das erinnert mich so ein bisschen immer an Abraham. Zu Abraham wurde gesagt, steh auf und geh. Und Abraham ist aufgestanden und gegangen. Elia, steh auf und geh, verschwinde, versteck dich und er zieht los. Jetzt ist es ja so, Gott gebraucht manchmal komische Wege, um Menschen zu versorgen. Also bei Elia hätte man sich vorstellen können, ja, wenn Gott den versorgt, dann wird es erstmal Manna vom Regen, vom Himmel regnen und gebratene Wachteln werden kommen. Also er wird genügend zu essen haben. Kennen wir ja schon. Aber wir haben ja einen einfallsreichen Gott, der macht nicht immer dasselbe. Man hätte auch sagen können, er könnte einen Engel schicken, der bringt immer mal was zu essen vorbei. Aber auch das hat Gott nicht getan. Er hat Tiere benutzt, um Elia zu versorgen. Nun ist es nichts Ungewöhnliches, dass Gott seinen Propheten versorgt. Aber dass er gerade Raben verwendet, das ist nämlich gar nicht so gewöhnlich. Denn Raben, wir kennen das ja, sie haben ja so einen negativen Touch, wenn wir von Rabeneltern sprechen und so weiter und so fort. Raben sind sehr soziale Wesen, sind sehr intelligent, legen sich große Vorräte an bei der Futterbeschaffung, aber sie haben ein Riesenproblem. Sie geben nichts ab. Die sind futterneidisch bis zum Anschlag. Die gönnen dem anderen die Erbse auf den Teller nicht. Und genau diese Tiere verwendet Gott, um Elia zu versorgen. Das heißt, wenn ich das mit einem Menschen vergleiche, das ist jeden Tag Überwindung, von meinen Vorräten abzugeben, dass ein anderer versorgt wird. Es ist jeden Tag Überwindung. Und die Raben, tja, sie hatten den Auftrag von Gott und haben ihren Futterneid beiseite gelegt und haben Elia versorgt. Jeden Tag. So lange, bis Gott irgendwann gesagt hat, nicht mehr. Mein erster Punkt. Was hindert dich, ganz von Gott abhängig zu sein? So, dann bin ich wieder bei meinem gestrigen Tag. Ich verfalle in Hektik, ich vergesse Gott, ich stehe mir selber im Wege. Was hindert dich, ganz von Gott abhängig zu sein? Und jetzt müssen wir wieder mal ein Stückchen zum Anfang gehen. Gehen wir zum Ahab. Was hat denn Ahab gehindert, ganz von Gott abhängig zu sein? Er war ja eigentlich ein König für Gottes Volk. Warum verließ er sich nicht auf diesen Gott? Ja, dieser Gott, der stellte Forderungen und dieser Gott, der wollte, dass er allein verherrlicht wird und er hat nicht immer den Erfolg gesehen. Da war doch dieser Baal viel besser. Fruchtbarkeitsgott, Regengott, da hat man sofort was in der Hand gehabt. Das ist doch eine viel bessere Variante und meine Frau noch dafür und dem Volk, dem war das sowieso egal, an welchen Gott, sie ihre Opfer bringen. Und dieser Baal, der hat mich nicht gestört, der hat mir sich nicht in den Weg gestellt. Also brauche ich diesen Gott gar nicht. Was hindert dich, ganz von Gott abhängig zu sein? Ja? Was hindert mich? In diesem Handout, was ihr bekommen werdet für eure Hauskreise, werden dann ein paar Fragen für euch draufstehen. Was hindert uns, von Gott abhängig zu sein? Was ist es? Ist es mein Ego? Ist es mein persönliches Starksein-Wollen? Was ist es, was mich hindert, von Gott abhängig zu sein? Was ist dein Baal? Was ist dein Baal? Ich möchte fragen, was ist mein Baal? Ein Baal ist Fernsehen. Ein Baal ist Fernsehen. Ich weiß genau, ich muss noch etwas tun, nämlich stille Zeit. Aber das ist ja gerade so interessant im Fernsehen. Und dann läuft Fußball. Das ist ein großer Baal, denn es läuft montags zweite Liga, dienstags Champions League, mittwochs Champions League, Donnerstag Europa League, Freitag erste Bundesliga, Samstag erste Bundesliga, Sonntag zweite Bundesliga, Montag, zwei, soll ich so weitermachen? Jeden Tag opfere ich Baal. Und immer wieder steht er mir im Weg. Dann kommt also noch anderer Fußball dazu. Jugendspiele selber pfeifen, Mittwoch selber zum Training gehen, Spiele ansetzen. Ich glaube, der Tag ist schon rum mit seinen 24 Stunden. Habe ich eigentlich noch Zeit, mich wirklich um die wichtigen Dinge zu kümmern? Habe ich noch Zeit, mich wirklich ganz auf Gott einzulassen? Eine große Barriere zwischen mir und Gott. Und ich war mal stolz drauf, das reduziert zu haben. Ich habe nämlich aufgehört, Jugendtrainer zu sein, weil das habe ich auch noch gemacht. Aber Baal ist immer noch da. Dann kommt die andere Frage: Willst du Gott hören? Und dann ist immer genau wieder das, was heute früh als Zuspruch gekommen ist. Hörst du nicht? Eine fast vorwurfsvolle Frage. Hörst du mich nicht? Ich sehe noch unseren Sketch, unser Anspiel hier beim Vater Unser im Gebet. Ja, runtergerattert, aber das, was Gott eigentlich will, das hören wir nicht. Willst du Gott hören? Es ist eine Willensentscheidung. Will ich das eigentlich? Und Elia wollte es. Er wollte es nämlich auch aus einem ganz bestimmten Grund, weil er wusste, das Eis wird dünn vor Ahab. Ich brauche jemanden, der mich schützt. Alleine hätte er es gegen Ahab überhaupt nicht aufnehmen können. Was ist dein Baal? Willst du Gott hören? Stehst du dir selber im Weg? Ja. Und hektisch durch die Wohnung reisen. Ich stehe mir selber im Weg. Nicht Gott steht mir im Weg. Ich stehe mir selber im Weg. Und da ich mir selber im Weg stehe, vermisse ich, oder beziehungsweise nicht vermisse ich, sondern verlasse ich mich auch auf mich. Und jede Krise, die entsteht, ist ja der Mensch so gestrickt: Warum, Gott, lässt du das zu? Wir sollten aufhören, die Krisen, die entstehen, Gott in die Schuhe zu schieben. Denn wenn wir das dann mal aufrechnen, sind wir bei 99% bei uns. Die Krise, die dort im Land Israel entstanden ist, das war nicht Gottes Schuld, dass es nicht mehr regnete. Und es war auch nicht Elias Schuld, dass er Gottes Wort weitergegeben hat. Nein, es war die Schuld von Ahab und dem Volk selber, weil sie sich von Gott losgesagt haben. Nicht Gott stürzt uns in Krisen. Wir stürzen uns dort selber rein. Und das manchmal mit mächtig viel Anlauf. Wie sieht Abhängigkeit von Gott aus? Hören auf sein Wort. Passt gut zum ersten. Willst du hören? Jetzt die Abhängigkeit zu Gott. Höre auf sein Wort. Wir haben eine dicke Bibel. Viel Gottes Wort darin. Und der Vorteil in dieser Bibel ist, manche ganz wichtigen Stellen, die sind extra noch schwarz hervorgehoben, extra fett. Das macht man sehr oft, wenn man mal was sucht. Man findet es am schnellsten, weil es fett hervorgehoben ist. Das muss wichtig sein. Höre ich auf sein Wort? Elia hört auf sein Wort. Er geht als erstes zu Ahab, obwohl er sich dabei wahrscheinlich überhaupt nicht wohlfühlt. Und zweitens hört er auf sein Wort und geht von Ahab weg. Er verlässt seine Heimat, er verlässt sein Haus, er geht und hört auf Gottes Wort. Ich begebe mich in eine absolute Abhängigkeit zu Gott. Und das ist wichtig, denn wenn ich mich auf Gott verlasse und mich zu ihm in eine Abhängigkeit begebe, dann kann ich auch aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Seine Macht anerkennen. In dem Moment, wo ich auf sein Wort höre, erkenne ich seine Macht an. Ja, wenn mir jetzt jemand sagt, ich setze dich an die Weschnitz, dort, wo sie unten in, wo fließen die eigentlich hin? Ich nehme den Ulfenbach, da weiß ich, der fließt unten in den Neckar. Ich setze dich an den Ulfenbach, der an den Neckar fließt. Ja, und dann? Und dann sagt mir jemand, ja, die Raben werden dich versorgen. Gut, nehmen wir mal da keine Raben, dann sagen wir die Füchse oder was weiß ich, die werden dich versorgen. Will ich das? Habe ich so viel Vertrauen in Gott, dass er mich dort versorgt? Das Hören kriege ich ja vielleicht noch hin, aber diese Macht anzuerkennen, dass er das auch tut, dass ich nichts tun muss, sondern Gott tut für mich, das steht auf einem anderen Blatt. In seiner Gnade leben. Elia lebte in der Gnade von Gott. In dem Moment, wo er auf sein Wort gehört hat, wurde er versorgt. An einer Stelle wurde er versorgt, wo es eigentlich keine Versorgung gab. Mitten in der Wüste. Mit einem Fluss, der in nächster Zeit austrocknen wird. In seiner Gnade leben. Wir haben erkannt, dass es aus der Gnade Gottes zu leben das Beste ist, was es gibt. Wir haben das erkannt. Nur ob wir immer danach handeln, das weiß ich nicht. Diese Gnade zu leben, nur aus der Liebe von Gott heraus, für uns, obwohl wir wissen und hören und doch anders reagieren, weil wir eben Menschen sind. Das zu erkennen und in seiner Gnade, das wirkt dahin, dass wir abhängig sind von Gott. Seine Gnade für uns, seine Liebe für uns. Wie ist es, wenn Gott dich versorgt? Jetzt möchte ich mal mit Elia in ein Zwiegespräch gehen. Na, hat das geschmeckt, was die Raben so gebracht haben? War das nach deinem Schnützchen? Wasser und wer weiß, was sie gebracht haben. Aber darum geht es ja gar nicht. Gott sorgt dafür, dass Elia versorgt wird. Er hat zu essen und er hat zu trinken. Er wird also leben. Hier geht es nicht um Luxus. Und hier geht es nicht um ein noch schöneres Auto und um ein noch größeres Haus oder um einen noch teureren Urlaub. Nein, darum geht es nicht. Wenn ich mit vielen Menschen spreche, sage ich immer, wir meckern hier in Deutschland und maulen auf einem sehr hohen Niveau. Und wenn wir anfangen zu danken, wofür wir alles danken, müssen Menschen, die in weitaus ärmeren Ländern leben, siehe in Afrika, siehe jetzt in den Kriegsgebieten, die müssen denken, ey, Gott hat die Deutschen viel lieber. Die leben ja schon fast im Paradies. Auf welchem Niveau meckern wir eigentlich? Sind wir eigentlich mit Wasser und in Anführungsstrichen Brot für die Versorgung zufrieden? Na gut, es muss nicht jeden Tag ein Schnitzel sein, aber ein Kotelett tut's auch. Sind wir damit zufrieden? Wie ist es, wenn Gott versorgt? Gott versorgt nach seinen Maßstäben und nicht nach unseren Maßstäben. Wir wollen uns geborgen fühlen. Wie ist es, wenn Gott versorgt? Wir fühlen uns geborgen. Ob in einer Gemeinde, ob in einer Familie oder ganz allein von Gott, seine Fürsorge. Wir haben das Gefühl, es ist jemand da, der uns trägt, der uns schützt, der seine Hände über uns legt. Diesen Schutz empfinden, Ich habe vorhin, als ich dort gesessen habe, dieses Gefühl gehabt, Gott legt seine Hände um mich und richtet mich auf. Es hat einfach nur Kraft gegeben. Dieser Zuspruch, du wirst die Kraft haben wie ein Adler mit seinen Flügeln, das war mit mal da. Ich habe es gespürt, wie diese Kraft durch mich durchgegangen ist. Und ich denke, Elia hat diesen Schutz auch empfunden. Elia war weit weg von Ahab. Elia konnte dort nichts passieren. Er wusste, Gott versorgt mich, Gott schützt mich. Obwohl er ganz allein war. Gott schützt, Gott bewahrt, man fühlt sich geborgen. Die Liebe Gottes spürbar erleben. Wir haben es heute in den Zeugnissen gehört. Situationen, die eigentlich nicht möglich sind, gerade auf Sylt. Für 3.000 Euro zwei Häuser und dann noch zwei Häuser haben und 800 Euro gespart. Mein erster Gedanke war, tja, Haus und Haus sind zweierlei. Aber es wird schon so sein, dass sie sich wohlfühlen. Gott versorgt. Und dann sind wir wieder genau bei diesem Punkt. Wenn er uns versorgt, ist es so, wie wir das wollen oder wie er das für richtig hält? Ja? Gottes Liebe spüren. Immer wieder. Gott wird da sein. Gott hilft. Gott liebt uns. Er streichelt uns über den Kopf. Aber er legt auch mal den Finger in die Wunde. Und er zeigt uns auf, was wir verkehrt machen. Durch sein Wort, durch andere Menschen, durch den Heiligen Geist. Er tut es einfach. Er will uns erziehen. Wenn Gott dich versorgt, wird es aussehen wie im Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Und dass dich des Tages die Sonne nicht steche und der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Psalm 121. Das alles tut der Herr. Und in dem Fall versorgt der Herr. Er versorgt mit allem, was ich brauche. Er ist da und er wird mich nicht mit dem versorgen, wo ich irgendwann mal sage, brauche ich nicht, kann ich selber. Was dann passiert, habe ich erlebt. Er hat mir den Spiegel vorgehalten, Thomas, du bist nur ein Mensch. Hast du nicht gehört? Weißt du nicht, was ich dir sagen will? Wenn du deinen Auftrag von Gott lebst, dann lebst du in Hingabe und Abhängigkeit von Gott. Er versorgt dich in allem, was du brauchst. Und seinen Auftrag zu leben, sei und bleibe abhängig von ihm. Gott wird dich und dich und dich versorgen. Er spricht es dir ganz persönlich zu. Gott versorgt euch. Amen.